Ich möchte auch meinerseits alle herzlich begrüßen und wir lesen aus Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich finde das eine ganz gewaltige Aussage. Ich lebe, dass ich lebe, das seht ihr ja alle. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Die Frage, die zunächst geklärt werden muss, ist, wie kommt denn Jesus in mein Leben? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen von Natur aus durch Sünde von Gott getrennt sind, weil Gott in seiner Heiligkeit ein Nein hat zur Sünde in unserem Leben. Ja, in seiner Gerechtigkeit wird er sogar eine jede Sünde bestrafen, dann, wenn wir sterben, in der ewigen Gottferne. Und nun hat sich Gott über uns Menschen erbarmt. Das haben wir eben gerade gesungen. War wunderschön, was wir gesungen haben. Er hat sich über uns erbarmt und hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Und Jesus, der ewige Sohn Gottes, war bereit, nach einem sündlosen Leben alle Sünden aller Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Und er war bereit, das göttliche Gericht, das uns ewig hätte treffen müssen, stellvertretend am Kreuz von Golgatha über sich ergehen zu lassen. Und er starb dort an unserer Stelle. Und Gott Vater hat diesen Jesus auferweckt. Jesus lebt heute. Und dieser auferstandene Christus bietet jetzt allen Menschen die Vergebung der Sünden und die Stellung der Gotteskindschaft an. Und es liegt an uns Menschen, diese wunderbaren Geschenke anzunehmen. Die Sündenvergebung nehmen wir so an, dass wir in Reue Jesus unsere Sünden bekennen. Und Jesus wird uns diese Sünden bestimmt vergeben, da er sie getragen hat am Kreuz von Golgatha. Und dann dürfen wir Jesus den Auferstandenen bitten und sagen, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Und Jesus wird in mein Leben kommen durch den Heiligen Geist, den er mit Gott Vater zusammen auf diese Erde gesandt hat an Pfingsten. Ja, er kommt durch den Heiligen Geist in mein Leben. Dann lebt also Jesus in meinem Leben, wenn ich ihn als Retter angenommen habe und ihn in mein Leben aufgenommen habe. Eigentlich wunderbar. Ich staune immer, dass Gott durch den Heiligen Geist in mir Wohnung genommen hat. Dass zwei Personen der Trinität in mir leben, der Heilige Geist und Jesus. Eigentlich wunderbar. Und was bedeutet das nun für unser Leben, wenn Jesus in uns wohnt? Zunächst einmal ist es so, dass uns Jesus verklärt, dadurch, dass er in uns Wohnung genommen hat, dass wir rein sind vor Gott, dass wir Vergebung der Sünden haben. Das tönt so ganz selbstverständlich, aber ist ein Wunder aller Wunder, dass uns Gott alle Sünden, die wir begangen haben, weggenommen hat. Und dass wir rein sein dürfen vor diesem heiligen Gott. Und zugleich ist es so, als Jesus in mein Leben eintrat, habe ich eine Wiedergeburt erlebt. Und ich durfte ein neues, ewiges Leben erhalten und durfte in die Stellung der Gotteskindschaft versetzt werden. Das ist ja unwahrscheinlich. Ich bin jetzt ein Kind von Gott und der ewige Gott ist mein Vater. Und Jesus ist mein erstgeborener Bruder. Also das ist unwahrscheinlich. Dass wir mit diesem heiligen Gott Gemeinschaft haben dürfen. Und zwar jetzt bis in alle Ewigkeit. Wir können mit Gott reden und Gott redet mit uns. Eigentlich wunderbar, dass Jesus Christus das möglich gemacht hat, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben dürfen. Und noch etwas. Gott beschenkt uns, wenn wir seine Kinder sind, ständig mit seiner Liebe. Er liebt uns durch Jesus Christus. Eigentlich wunderbar, was wir alles geschenkt bekommen haben. Und in dem Augenblick, als wir Gottes Kinder geworden sind, bekamen wir das himmlische Bürgerrecht. Das heißt, wenn ich sterbe, werde ich ewig bei Jesus sein. Das ist ein wunderbares Geschenk. Also im Augenblick des Sterbens werden wir heimgehen zu Gott, weil wir das himmlische Bürgerrecht bekommen haben. Und wir dürfen ewig, ewig Jesus bestaunen, der uns gerettet hat. Und noch etwas. Wenn wir Jesus als Retter angenommen haben, sind wir gerecht vor Gott. Das heißt, Gott schaut mich so an, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch gehabt. Warum? Weil Jesus mir seine Gerechtigkeit schenkt. Also ich bin gerecht vor Gott, eigentlich unwahrscheinlich. Das ist deshalb so, weil Jesus in mir Wohnung genommen hat. Und noch etwas, Jesus hat mich eingefügt in seinen Leib, in seine Gemeinde. Ich darf in dem Augenblick, wo Jesus in mein Leben eintritt, zu seiner Gemeinde gehören. Zur Gemeinde Jesu Christi. Eigentlich ist das eine Würde, dass wir zur Gemeinde gehören dürfen, zum Leib Jesu Christi. Wenn wir das mal anschauen, was uns durch die Innewohnung Christi alles geschenkt ist, können wir nicht anders als Gott immer wieder danken. Also ich mache es einfach jeden Tag so. Ich mache es so, dass ich sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz alle meine Sünden getragen hast und dass ich schneeweiß gewaschen durch dein Blut in diesen Tag gehen darf. Und ich danke dir, dass du dich so tief hinabgeneigt hast und durch den Heiligen Geist im Armin Mauerhofer Wohnung genommen hast. Stelle man sich vor, Jesus, der ewige Gott, hat in mir Wohnung genommen. Also da kann man ja nur staunen. Und dass ich jetzt sein Kind sein darf. Und aus Dankbarkeit sage ich, Herr Jesus, du kannst heute über mein Denken verfügen, über mein Wollen verfügen, über mein Gefühl verfügen, über meine Glieder. Ich habe nur einen Wunsch, dich zu verherrlichen. Du wunderbar herrlicher Gott, weil du mich gerettet hast. Und ich hoffe, dass ihr euch auch freuen könnt darüber, dass Jesus euch gerettet hat. Und nun ist es so, dass hier steht in unserem Text, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist so, wenn Jesus in mein Leben kommt, kommt er als Herr in mein Leben. Er ist Gott selber. Ihr müsst euch mal vorstellen, Jesus ist Gott und lebt jetzt in mir. Und jetzt bin ich bereit zu sagen, Herr Jesus, du darfst mein Herr sein. Ich will dir gehorchen, weil du in mir lebst und er lebt jetzt mein Leben. Das ist unwahrscheinlich. Dass ich sage, Herr Jesus, du darfst mein Leben prägen. Ich bin bereit, dir zu gehorchen. Und Jesus hat einen Wunsch, wenn er in mir lebt, dass ich das, was die Bibel von mir erwartet, im Alltag erfülle. Ihr werdet sagen, ja, was erwartet denn die Bibel von mir? Jesus hat das wunderbar zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe. Er hat das zusammengefasst in Matthäus 23, 27 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also der in mir wohnende Christus erwartet von mir, dass ich Gott über alles liebe. Ihr werdet sagen, ja, wie kann ich denn Gott lieben? Ich kann Gott deshalb lieben, weil er mich liebt. Er hat mir meine Sünden vergeben. Er hat in mir Wohnung genommen. Er hat mich mit unendlich viel Liebe beschenkt. Und jetzt liebe ich ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Ich liebe ihn mit der Liebe zurück, die er in mein Leben investiert hat. Und noch etwas, Jesus in mir befähigt mich, dass ich Jesus so tief lieben kann, wie er es in seinem Gebot gesagt hat. Von ganzem Herzen, mit all meinen Kräften, mit meinem Verstand, dass ich Gott liebe über alles. Eigentlich, das sollte jeden Tag uns zutiefst prägen, dass wir sagen, ich liebe Gott über alles. Worin zeigt sich denn die Liebe zu Gott? Die Liebe zu Gott zeigt sich darin, dass ich mit diesem Gott Gemeinschaft pflege. Denn wenn ich jemanden liebe, will ich Gemeinschaft haben mit ihm. Das ist bei Christine genauso. Also ich habe sie furchtbar lieb. Und dann ist doch ganz klar, dass ich Gemeinschaft mit ihr pflege. Nicht sage, ich liebe dich und rede eine ganze Woche nicht mehr mit der Christine. Undenkbar. Also, wenn ich Gott liebe, zeigt sich doch das darin, dass ich jeden Tag mit ihm rede. Warum? Weil ich ihn liebe. Und das zeigt sich im Gebet, dass ich mit Gott rede im Gebet. Dass ich ihm all das sage, was mich bewegt. All das sage, was mich beschäftigt. Auch all das sage, was mich belastet. Warum? Weil ich weiß, Gott liebt mich. Und er wird mir antworten auf die bestmögliche Weise. Ein liebender Gott kann wunderbar mir Antwort geben, dass ich nur staunen kann. Und weiter bin ich auch bereit, auf ihn zu hören. Ich bin bereit, dass er mit mir reden kann. Und Gott hat sich entschieden, durch dieses Wort zu uns Menschen zu reden. Deshalb ist es ganz klar, dass ich jeden Tag die Bibel lese. Das ist doch ganz klar. Also, einige fragen mich, muss ich jeden Tag die Bibel lesen? Also, wir müssen doch jeden Tag hören, was Gott sagt. In seiner gewaltigen Liebe. Das ist wunderbar, auf die Stimme Gottes zu hören. Gott hat uns dieses wunderbare Buch gegeben. Also ich rede mit Gott und er redet mit mir. Eigentlich übrigens nennt man das einen Dialog. Dass wir im Gespräch sind mit Gott, dass wir ständig Gemeinschaft pflegen wir mit ihm. Das heißt, weil wir ihn lieben. Und noch etwas, weil wir Gott lieben, wollen wir ihm nicht wehtun. Es ist genauso bei Christine, ich habe sie furchtbar gern. Und es ist doch ganz klar, dass ich darauf achte, dass ich jetzt ihr nicht wehtue. Ich kann nicht sagen, ich liebe dich und dann so dumm tun. Also geht gar nicht. Und genauso ist das mit Gott auch. Ich kann nicht sagen, Gott, ich liebe dich über alles und dann sündigen daneben. Immer wenn ich sündige, kränke ich Gott. Und das tut Gott enorm weh. Und ich sage auf der einen Seite, ich liebe dich, auf der anderen Seite tue ich Gott weh. Wie kann ich sündigen? Indem ich negativ über andere rede, indem ich sogar noch fluche, indem ich rauche zwischendurch, indem ich zu viel Alkohol trinke und dann sage ich, liebe Gott. Wir können Gott nicht lieben und zugleich ihm wehtun. Das geht nicht. Und wenn wir gesündigt haben, dann beugen wir uns vor Gott und sagen, es tut mir leid und bekennen die Sünde Jesus und er reinigt mich erneut mit seinem heiligen Blut, so dass zwischen mir und Gott wieder alles in Ordnung ist. Die Liebesbeziehung zu Gott ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und jetzt ist es so, dass Gott uns oft schwere Wege führt. Einige von euch haben das in ihrem Leben erlebt, dass Gott sie schwere, unverständliche Wege führt. Und dass man sagt, wo ist jetzt hier die Liebe Gottes? Und wir wissen, Gott liebt mich, obwohl er mich jetzt diesen schweren Weg führt. Es steht nämlich in Römer 8, Vers 28, ein Bibelvers, den kenne ich gut, aber ich muss ihn immer wieder buchstabieren. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, viele Dinge zum Besten dienen. Steht nicht so. Es steht dort, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Ich bin schon oft auf den Knien gewesen und habe gesagt, Herr Jesus, jetzt sage ich noch einmal diesen Bibelvers. Und ich weiß, dass jetzt auch diese schwierige Situation, auch diese Krankheit in meinem Leben, auch diese Probleme, dass das mir zum Besten dient. Du machst keine Fehler in meinem Leben. Du hast Liebesgedanken über meinem Leben. Und nicht, dass wenn Gott uns schwere Wege führt, wir Gott Vorwürfe machen und sagen, jetzt hast du doch gesagt, du seist ein liebender Gott. Warum führst du mich dann solch schwere Wege? Gott macht keine Fehler. Und wir werden einmal Im Himmel wird uns Gott mal alles erklären. Und ich sage euch, wir werden Aha sagen, nicht herauskommen. Dass Gott, dass wir sagen, Aha, 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 ja. Und deshalb ist es schon besser, dass wir auf dieser Erde Aha sagen. Also, dass wir sagen, Herr Jesus, auch wenn ich jetzt deine Wege nicht in rechter Weise verstehe, aber eines weiß ich, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wisst ihr, wir können solche Bibelverse schon schnell sagen, aber manchmal müssen wir sie unter Tränen sagen. Dass wir sagen, Herr Jesus, auch wenn ich jetzt deine Wege nicht verstehe, aber ich weiß, das, was du jetzt machst in meinem Leben, das dient mir zum Besten. Nämlich, dass ich vorbereitet werde für die Ewigkeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Ziel unseres Lebens ist, dass wir einmal ewig bei Jesus sein werden. Dass wir einmal in dieser Herrlichkeit sein werden. Und dort in der Herrlichkeit werden wir bestimmte Dienste wahrnehmen. Wir werden also nicht in einen Fauteuil versinken und nachher ewig einfach nur Halleluja sagen, sondern wir haben eine Aufgabe wahrzunehmen im Himmel, nämlich Jesus zu dienen. Und dieser Dienst wird jetzt auf dieser Erde vorbereitet. Dass wir vorbereitet werden für diesen Dienst. Und das vergessen wir manchmal. Dass wir eigentlich hier eine Vorbereitungszeit haben im Blick auf den Dienst in der Ewigkeit, den wir für Gott erfüllen werden. Worin der Dienst genau besteht, das kann ich euch leider auch noch nicht sagen, weil ich auch noch nicht im Himmel bin. Aber ich weiß es, die Bibel lehrt es so, dass wir Jesus dienen werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn wir Gott lieben, sind wir bereit, das zu tun, was er von mir erwartet. Das haben mir meine Eltern beigebracht. Ich habe manchmal meinen Vati und meinen Mutti umarmt und gesagt, oi, habe ich euch lieb. Und dann haben sie gesagt, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Also Liebe zeigt sich im Gehorsam, dass wir Gott gehorsam sind. Und wenn ich sage, ich liebe Gott über alles, sagt er, ja, ja, das werden wir sehen. Die Liebe, das, was Gott von mir erwartet, ist eigentlich gar nicht so viel und doch sehr viel. Ich soll nämlich meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Das erwartet Gott von mir. Ich soll meinen Nächsten, die Gott in mein Leben gestellt hat, mit Liebe begegnen. Deshalb, die Schwerpunkte der Liebe bestehen darin, dass wir zunächst einmal den Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat, mit Liebe begegnen. Die ersten Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, das sind unsere Eltern. Ich habe gestaunt, ich habe meine Eltern nie ausgewählt, die hatte ich plötzlich. Und dann noch etwas, die nächsten Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat, das waren meine Geschwister. Ich hatte 6 davon. Hey, da kann man nur staunen. Die hat Gott in mein Leben gestellt. Und jetzt erwartet Gott von uns, dass wir diesen Menschen mit Liebe begegnen. Dass wir, wenn wir noch Kinder sind, Teenager sind, Jugendliche sind, dass wir unseren Eltern mit Liebe begegnen. Und ihnen wertschätzende Worte sagen. Ich bin manchmal bewegt, wie junge Menschen ihre Eltern wehtun können mit Worten und sagen, ich bin noch gläubig dazu. Also das kann ich nicht fassen. Wir sagen den Eltern wertschätzende Worte. Klar, Eltern machen auch Fehler, also ich muss das ganz offen sagen. Aber gleichwohl, wir meinen es doch noch ein bisschen lieb. Also das muss man schon noch sagen. Also, aber dass man als Teenager, als junger Mensch den Eltern mit Liebe und Achtung begegnen. Ehre Vater und Mutter. Und jetzt kommt eine unwahrscheinliche Aussage. Damit du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott gibt. Gott gibt mir ein langes Leben und erst noch Land, das mir gehört. Eigentum nennt man das. Wenn ich meine Eltern ehre, habe ich ein langes Leben und Eigentum, das Gott mir schenkt. Das ist unwahrscheinlich. Deshalb wollen wir unseren Eltern mit Liebe begegnen, mit Respekt begegnen, mit Achtung begegnen. Und weiter sollen wir dem Mensch mit Liebe begegnen, den wir auswählen durften, Das ist nämlich der Ehepartner. Wir haben gut aufgepasst und den lieben wir sowieso. Und doch, ja, man staunt dann mit der Zeit, wenn man erwischt hat. Ja, einfach, dass wir doch einfach dem anderen mit Liebe begegnen. Das heißt, mit wertschätzenden, mit anerkennenden, anteilnehmenden Worten. Und dem anderen zeigen, ich achte dich. Und dass ich an den Ehepartner hinaufschaue und nicht hinunterschaue. Dass ich ihm mit Liebe begegne und ihm zeige, wie wertvoll er ist in meinen Augen. Und noch etwas zu einer Ehe gehört auch die Dankbarkeit. Wenn ich denke, wie meine Frau gut kocht, dass ich nicht sage, weiß, solange ich nicht sage, war es gut. Das ist ja katastrophal. Also, dass ich nach jedem Essen doch herzlich danke. Und meine Frau kleidet sich immer so schön. Und dass ich auch Dank habe, immer so eine schöne Frisur. Und da kann man auch danken dafür. Dass wir einander danken. Ich bin manchmal so traurig, wie wenig wir uns danken. Einfach das Ehe. Dabei ist die Dankbarkeit gerade in der Ehe ganz entscheidend. Und weiter gehört auch dazu, wenn man verheiratet ist, dass man den Kindern mit Liebe begegnet. Ihr müsst staunen, wenn man Kinder hat, wie verschieden Kinder sein können. Hey. Es gibt natürlich schon ganz liebe Kinder, aber auch andere. Aber gleichwohl, das war doch ganz klar sagt, und ich begegne meinen Kindern mit Liebe, denn Gott hat die in mein Leben gestellt. Und Liebe zeigt sich darin, dass ich das Kind zum Gehorsam anleite und später zur Selbstständigkeit. Aber die größte Liebe, die ich einem Kind entgegenbringe, ist, dass ich es zu Jesus führe, dass er sich bekehrt und eine Wiedergeburt erlebt. Ich kann keine größere Liebe dem Kind entgegenbringen, als dass ich es zu Jesus führe. Wenn wir nämlich ein Kind zu Jesus führen, wird es einmal mit uns in der Ewigkeit sein. Und dann nach 100.000 Jahren Ewigkeit wird das Kind auf uns zukommen, uns umarmen und sagen, dass ich hier bin, Mutti. Das habe ich dir zu verdanken. Dass ich in dieser wunderbaren Herrlichkeit sein darf. Das ist die tiefste Liebe, die ich einem Kind entgegenbringen kann, dass ich es zu Jesus führe. Dass es ewig in Gemeinschaft mit Jesus weiterleben kann. Also größere Liebe gibt es gar nicht. Ja, dass wir den Kindern mit Liebe begegnen und dass sie Jesus als Retter annehmen. Weiter sind wir, ja, wenn wir gläubig sind, ich habe das ausgeführt, von Jesus in die Gemeinde gestellt worden. Und dann haben wir, können wir ja auswählen, aus welcher Gemeinde wir besuchen wollen, aber jetzt sollen wir in der Gemeinde, wo wir sind, den anderen Gläubigen mit Liebe begegnen. Denn das sind nämlich meine Glaubensgeschwister. Es ist ganz interessant, dass die Bibel von Glaubensgeschwistern und nicht von Freunden und Freundinnen redet, sondern Geschwister. Ich hatte 6 davon, ich weiß schon, was das heißt. Also Geschwister. Und wir sollen diesen Glaubensgeschwistern mit Liebe begegnen. Das ist unsere Aufgabe. Und wie zeige ich jetzt meine Liebe zu den anderen Glaubensgeschwistern in der Gemeinde? Ich zeige das darin, indem ich für sie bete, dass ich mir Zeit nehme, für die anderen Gläubigen in der Gemeinde zu beten. Und ihr habt ja eine Liste hier von dieser Gemeinde, ich habe die wenigstens auch bei mir und ich habe mich entschieden, jeden Tag diese Liste durchzubeten. Es braucht ein bisschen Zeit und so, aber macht nichts. Das ist der größte Liebesdienst, den ich euch erweisen kann, dass ich für euch jeden Tag bete. Und ich frage euch, für wie viele andere Gläubige betet ihr jeden Tag hier in dieser Gemeinde? Der größte Liebesdienst, den wir anderen Gläubigen entgegenbringen können, ist, dass wir für sie beten. Und betet auch für Matthias Kradolfer. Er hat eure Gebete ganz fest nötig, auch für Manuel Dellenbach. Er hat eure Gebete ganz fest nötig. Auch die Ältesten hier in der Gemeinde haben die Gebete ganz fest nötig. Ich staune immer noch über Joshua. Joshua war schon da, als ich kam und ist immer noch da. Also ich staune immer, welch gesegneten Dienst er hier in dieser Gemeinde jetzt all diese Jahre wahrnehmen konnte. Ich kann einfach nur jeden Tag für ihn danken. Dass wir für die und dann gibt es noch Verantwortliche in der Kinderhütte, im Kids-Treff, Ameisli, Jungschar, Crossover, Jugendgruppe, Seniorenarbeit und dass man für diese Verantwortlichen betet. Denn die tragen wirklich wunderbar. Ich staune immer hier in den Gebetsstunden, wie viel Segen in diesen Bereichen vorhanden ist hier in dieser Gemeinde. Und da können wir doch nicht anders als dankend und betend für die Verantwortlichen da sein in einer Gemeinde. Und noch etwas zeigt sich in der Liebe. Liebe zeigt sich in der Anteilnahme. Dass ich Anteil nehme, wenn jemand so merkwürdig in die Welt schaut, so bedrückt und so, dass ich auf ihn zugehe und sage, du siehst so bedrückt aus, was ist los mit dir? Und dann, dass ich nachher mit ihm zusammen ermutigendes Gespräch habe oder vielleicht sogar die Kranken, die in der Gemeinde sind und im Spital sind oder sonst, besuche und ihnen ermutigend zuspreche. Wir brauchen die Anteilnahme und nicht, dass man achtlos aneinander vorbeigeht. Dass wir Anteil nehmen am Ergehen des Anderen. Und noch etwas. Vor allem zeigt sich die Liebe darin, dass ich hier in der Gemeinde den anderen Gläubigen diene. Wie ist es für die Eltern ein Dienst, wenn hier eine Kinderhütte ist, ein Kids-Treff ist, eine Ameisel-Jungschar, eine Jungschar, Crossover, eine Teenie-Arbeit? Die Eltern sind so dankbar, wenn das gut gemacht wird, dass wir den Eltern dienen. Auch sogar die Seniorenarbeit, also das ist auch etwas ganz Flottes. Dass wir Dienende sind in der Gemeinde und dass wir auch danken für die, welche diesen Dienst wahrnehmen in einer Gemeinde. Das ist etwas ganz Entscheidendes, dass wir Dienende sind, einander annehmen, einander Helfende sind. Und wenn wir einander in Liebe begegnen, entsteht in der Gemeinde, immer wenn sie zusammenkommt, eine wunderbar harmonische Harmonie untereinander. Das ist etwas ganz Besonderes in einer Gemeinde. Wisst ihr, unsere Welt ist gezeichnet von Streit, von Auseinandersetzung, von Spannungen. Und in der Gemeinde verbindet uns die Liebe. Als ich noch in Langenthal war, habe ich jeweils die Leute verabschiedet und dann sah ich neue Leute, die habe ich sonst noch nicht gekannt und gesagt, zur Sicherheit kommt ihr wieder. Und dann habe ich gedacht, dass sie sagen, ja Herr Maurer, ich komme wieder wegen ihrer Predigt. Aber die haben, kein einziger Mensch hat das so gesagt. Aber die meisten haben gesagt, ich komme wieder. Hier ist ein Stück Himmel, weil eine solche Harmonie da ist. Deshalb darf es in einer Gemeinde keine Spannungen geben. Und wenn wir Spannungen haben, vergeben wir denen, die uns wehgetan haben. Wir brauchen ein Stück Himmel in der Gemeinde auf dieser Erde, dass wir uns annehmen können. Wisst ihr, wenn ihr Spannungen habt mit anderen Gläubigen und dann in dem Himmel ankommt, die sind auch da. Hey, was macht man jetzt? Sagt man, bist du auch da? Also das bin schon ein bisschen entsetzt. Nein, sondern dass wir in Harmonie zusammen sind und einander im Himmel umarmen können und sagen, hey, bist du auch da? Das ist aber wunderbar, dass wir die Ewigkeit hier miteinander verbringen dürfen. Also, dass die Gemeinde Harmonie ausstrahlt. Und ich muss euch sagen, das ist das stärkste evangelistische Zeugnis, das eine Gemeinde hat. Nicht so sehr, was wir reden, nicht so sehr, wie wir evangelisieren, aber dass wir nicht streiten miteinander, dass wir einander annehmen, dass wir einander mit Liebe begegnen, das ist das größte evangelistische Zeugnis in unserer Zeit. Und das wünsche ich mir hier in dieser Gemeinde. Und ich habe euch einfach immer noch gern, ich muss einfach sagen, auch wenn ich nur noch ab und zu hier auf der Kanzel stehe, aber ich bete jeden Tag für euch, dass Gott euch segnet. Dass diese Harmonie in der Gemeinde zum Tragen kommt. Und schließlich, wenn wir Menschen lieben, ist es unsere Aufgabe, Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen, dass wir sie zu Jesus führen. Vielleicht ist es mein Vater oder meine Mutter, die sind noch nicht gläubig. Vielleicht ist mein Ehepartner noch nicht bekehrt und wiedergeboren. Vielleicht ist es Sohn oder eine Tochter, die noch nicht gläubig ist. Oder vielleicht ist es eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege, den ich ganz gut mag. Und jetzt habe ich eine Sehnsucht, diese Menschen zu Jesus zu führen. Und ich bete jeden Tag für diese Menschen. Es ist so, dass Christine und ich, das darf ich hier schon sagen, wir fasten immer am Freitagmittag, fasten wir zusammen und beten für Menschen, dass sie Jesus finden. Wisst ihr, dass wir ringen um Menschen, dass sie Jesus finden. Und ich frage euch, für wen ringt ihr im Gebet, dass er Jesus findet? Dass er sich bekehrt, dass er sich für Jesus entscheidet. Und diese Menschen laden wir einmal in einen Gottesdienst zu kommen oder an einen evangelistischen Anlass und ringen darum. Und plötzlich schenkt es Gott, dass sie Jesus finden. Plötzlich sagt der Ehepartner, ich will mich entscheiden für Jesus. Plötzlich sagt der Sohn oder die Tochter, ich will mich entscheiden für Jesus. Plötzlich mein Arbeitskollege sagt, ich will mich entscheiden für Jesus. Ich sage euch, das sind Augenblicke, die kann man gar nicht in Worte fassen. Man kann diese Menschen umarmen und sagen, etwas Schöneres kannst du mir gar nicht sagen. Und dass man nachher miteinander die Gemeinde besucht. Wir haben aus Liebe, können wir verlorene Menschen zu Jesus lieben. Das ist eigentlich das Ziel der Liebe, dass wir sie zu Jesus hin lieben. Und das ist wunderbar, wenn durch unser Leben Menschen gerettet werden. Wenn alle unsere Kinder den Glaubensweg gehen, wenn unsere Freunde, Freundinnen den Weg zu Jesus finden, das ist eigentlich das Ziel der göttlichen Liebe. Und jetzt ist es so, wenn wir die von Gott geschenkte Liebe weiterschenken in unserem Alltag, werden wir ein Segen für andere Menschen. Und ich habe einen Wunsch in meinem Leben gehabt und den habe ich bis heute. Dass ich ein Segen sein darf für andere Menschen. Und vor allem, dass wir ein Segen werden hier für diese Gemeinde. Und ich möchte mal allen danken, die hier in dieser Gemeinde mittragen und ein Segen sind für diese Gemeinde. Ich kenne euch, ich weiß, dass ihr ein Segen seid hier für diese Gemeinde. Und wisst ihr, wie wir ein Segen werden? Indem wir unser Leben jeden Tag Jesus weihen. Er wohnt ja in uns. Er will unser Leben leben. Und dass wir sagen, Herr Jesus, du darfst mein Leben leben. Und ich muss euch sagen, wenn Jesus mein Leben lebt, das ist dann Dynamik. Da kommt Schuss ins Leben hinein. Warum? Wir staunen über das, was Jesus durch unser Leben wirkt. Wenn ich mein Leben anschaue, ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Was ich in meinem Leben alles bewältigen durfte. Dass ich mithelfen durfte in diesem Land, dass ich 30 neue Gemeinden gegründet habe. Dass ich so viel, ich habe noch christliche Schulen gegründet. Was alles durch mein Leben Gott gewirkt hat, kann ich nur anbeten und staunen. Wenn wir unser Leben Jesus weihen, was er durch unser Leben vermag zu tun, da kann man nur staunen und staunen. Zusammenfassend habe ich ausgeführt. Jesus will in mein Leben hineinkommen. Und er kommt dann in mein Leben hinein, wenn ich ihn ganz bewusst in mein Leben aufnehme. Und wenn er in mein Leben gekommen ist, beschenkt er mich mit der Stellung der Gotteskindschaft. Ich bin ein Gotteskind. Und ich bin ein Geliebter Gottes. Stelle man sich vor. Und ich darf gerecht sein vor dem heiligen Gott. Und ich habe das himmlische Bürgerrecht. Wenn ich sterbe, werde ich ewig bei Jesus sein. Warum? Weil Jesus in mir Wohnung genommen hat. Und wenn Jesus in mir wohnt, möchte er mein Herr sein und möchte, dass ich dem Wort Gottes gehorsam bin. Und der erste Gehorsamschritt, dass ich Gott über alles liebe. Dass ich Gemeinschaft pflege mit Jesus. Und das möchte ich jetzt mal ganz deutlich sagen. Bitte nehmt euch doch jeden Tag Zeit zum Gebet und zum Bibellesen. Seit ich 16-jährig bin, mache ich das. Dass ich mir jeden Tag Zeit nehme zum Gebet und zum Bibellesen. Und ich muss euch sagen, deshalb liegt auf meinem Leben vielleicht ein solcher Segen. diese Gemeinschaft mit Gott. Manchmal bin ich auf den Knien, ich möchte am liebsten gar nicht aufstehen, weil ich sage, Herr Jesus, ich spüre ein Stück Himmel in deiner Gegenwart. Dass wir Gott über alles lieben, ein Nein haben zur Sünde, weil wir Gott nicht beleidigen wollen. Und dass wir Gott gehorsam sind. Dass wir unseren Nächsten mit Liebe begegnen. Und unsere Nächsten, das sind unsere Eltern, dass wir sie mit Liebe beschenken. Unserem Nächsten, das ist der Ehepartner, ja, der ist uns furchtbar nah. Also, dass wir ihn mit Liebe beschenken und sagen, du bist wertvoll in meinen Augen. Dass wir unsere Kinder mit Liebe beschenken, indem wir sie zu Jesus führen. Dass wir die anderen Gläubigen in der Gemeinde mit Liebe beschenken, indem wir jeden Tag für sie beten und sie tragen vor Gott. Und dass wir Anteil nehmen an ihrem Ergehen und dass wir mithelfen mit unseren Gaben in der Gemeinde aus Liebe zur Gemeinde. Und dass wir eine Liebe haben zu den verlorenen Menschen. Dass wir vielleicht zu unserem Ehepartner, zu unseren Eltern, zu einem Sohn oder einer Tochter, die noch nicht gläubig sind, Liebe haben und sie zu Jesus hinlieben, dass sie sich für Jesus entscheiden, dass wir miteinander flehen vor Gott, vielleicht sogar fasten, dass sie den Weg zu Jesus finden. Eigentlich wunderbar, wie Gott uns beschenkt, wenn Jesus in uns wohnt. Und das wünsche ich, dass ihr das verstanden habt. Jesus wohnt in mir. Und er will mein Leben prägen. Nicht ich schaffe es, er schafft es, wenn ich mein Leben ihm immer wieder neu hingebe. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich bin tief, tief berührt, weil in deinem Wort steht, dass du, ewiger, heiliger Gott, durch den Heiligen Geist in uns Gläubigen Wohnung genommen hast. Wir staunen, dass du in uns wohnst. Wir beten dich an und dass wir Gottes Kinder sein dürfen, Geliebte Gottes sein dürfen, begleitet von dir. Ich kann nur staunen, wie reich beschenkt wir sind durch dich. Und du befähigst uns, dass wir Gott über alles lieben, dass wir Zeit haben jeden Tag zum Gebet, zum Bibellesen, dass wir einen Wunsch haben, dir, Herr Jesus, gehorsam zu sein. Und dass wir unserem Nächsten mit Liebe begegnen, den Eltern, dem Ehepartner, den Kindern. Und vor allem, dass wir unsere Kinder so lieben, dass wir sie zu dir, Herr Jesus, hin lieben. Und dass wir den anderen Gläubigen in der Gemeinde mit Liebe begegnen. Dass wir für sie beten, Anteil nehmen an ihrem Ergehen. Dass wir unseren Gaben entsprechend mithelfen in der Gemeinde. Und dass wir auch verlorene Menschen dir zuführen. Dass sie ewig gerettet werden können. Sei es der Ehepartner eines unserer Kinder, das noch nicht gläubig ist, oder eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Dass wir eine Sehnsucht haben, möglichst viele Menschen dir, dem ewigen, heiligen Gott, zuzuführen. Ich bete dich an, Herr Jesus, dass du in uns wohnst. Wer sind wir schon? Und wir haben eine Sehnsucht, dass dein Name durch unser Leben verherrlicht und groß gemacht wird. Wir beten dich an. Amen.